NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Ich freue mich auf einen richtig schönen Abend mit Ihnen. Gleich ist Schauspieler Kai Wiesinger hier im Kulturspiegel zu Gast. In seinem Roman Zurück zu ihr, was zählt im Leben wirklich, erzählt er von Jan, Mitte 50, der auf einem Roadtrip zur eigenen Vergangenheit plötzlich merkt, dass die großen Fragen des Lebens gar nicht aufhören, nur weil man erwachsen ist. Und über das Buch sprechen wir gleich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Er ist Schauspieler, er ist Regisseur und auch Romanautor. Kai Wiesinger erzählt in Zurück zu ihr von Jan. Mitte 50, der auf einem Roadtrip zur eigenen Vergangenheit plötzlich merkt, dass die großen Fragen des Lebens nicht aufhören, nur weil man erwachsen ist. Warum dieses Thema, warum jetzt und wie viel von Kai Wiesinger selbst in Jan steckt, darüber spreche ich jetzt gleich mit ihm im Kulturspiegel. Schön, dass du hier bist. Hallo Kai.
Danke, dass ich da sein darf. Hallo Martina.
Zurück zu ihr, was zählt im Leben wirklich? Was war der Moment bei dir, wo du wusstest, darüber möchte ich gerne schreiben?
Das war kein einzelner Moment, sondern das hat sich eigentlich wirklich über Jahre entwickelt, weil ich mich ja in den letzten 10 Jahren durch unsere Serien Bei aller Liebe, die jetzt gerade aktuell auf YouTube läuft, und vorher Der Lack ist ab für Amazon Prime, die ich geschrieben habe, habe ich mich die ganze Zeit damit auseinandergesetzt, wie Paare in langen Beziehungen miteinander umgehen und was der körperliche Verfall in der Beziehung und für den Einzelnen bedeutet, und das Ganze aber immer auf komödiantische Art und Weise. Das heißt, wir haben immer drüber gelacht. Und das Publikum hat uns wahnsinnig viele nette Zuschriften gesendet und wir haben gemerkt, wie sehr wir die Leute abholen. Aber, und das schwang für mich die ganze Zeit mit, wir reden ja nur über die, die drüber lachen können. Und wenn man sich überlegt, dass, ich glaube, jede dritte Ehe in Deutschland geschieden wird, dachte ich, ich möchte mich mal mit der gleichen Thematik aus einer anderen Perspektive auseinandersetzen. Nämlich, was geht im Kopf, freiwillig oder unfreiwillig, bewusst oder unbewusst vor, wenn jemand in Erwägung zieht, das alles hinzuschmeißen und zu sagen, ich fange einfach nochmal von vorne an.
Jan ist ja 50, bekommt eine Einladung zum Klassentreffen und wird dadurch auf eine Reise in seine Vergangenheit geschickt. Bist du schon mal auf einem Klassentreffen gewesen? Hast mal was Ähnliches erlebt?
Nein, ich war nie da, weil ich einfach gerne die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen wollte und etwas, was ich in einer wunderschönen Erinnerung habe. Also es hat mich, ich hatte wirklich das Glück, eine sehr schöne Kindheit zu haben und eine glückliche Schulzeit. Ich weiß nicht, einen Kilometer von hier halt auf der Waldorfschule in Hannover. Und ich bin nicht jemand, der zurückguckt. Ich fühle mich immer, ich gucke auch ganz selten alte Fotos an und bin jemand, der immer das Gefühl hat, die Vergangenheit hat mich ja genau zu diesem Menschen in dieser Sekunde an diesem Ort gemacht. Deswegen ist es alles immer da. Aber ich brauche das nicht sozusagen immer alles mitzunehmen und dann die alten Beziehungen aufrechtzuerhalten. So bin ich leider nicht. Oder was heißt leider? Ich bin einfach so nicht.
Ein Roadtrip ohne Kind und Kegel. Viele sagen jetzt, ja Mensch, das ist ein Traum, einfach mal los. Für Jan ist das aber eher eine Krise. Was hat dich an dieser Konstellation gereizt?
Ich beobachte es ja an mir selber immer. Ich gehe bei allem, was ich schreibe, ganz stark erstmal von mir aus. Wie empfinde ich Situationen? Wie erlebe ich mich in meinem Leben in dieser Umwelt? Und ich habe 4 Kinder und bin absolut glücklicher Vater, der von Anfang an mit den Kindern ganz viel anfangen konnte. Es gibt ja Väter, die haben eine Beziehung, die wächst erst so, ach, ich kann erst mit dem Kind was anfangen, wenn es spricht oder was weiß ich wie. Ich habe das geliebt, Kinder zu wickeln und habe diese ganze Zeit sehr genossen, von klein bis groß. Und trotzdem habe ich immer wieder gespürt, dass so sehr ich die liebe, man einen großen Spagat machen muss in der Liebe und der Fürsorge für meine Familie und dem Egoismus, sich selbst auch dabei treu zu bleiben und zu sagen, ich gehe dabei nicht sozusagen oder ich komme dabei nicht unter die Räder des Apparates Familie oder der Gesellschaft, der Schule, der ganzen Anforderungen. Also wie viele Eltern empfinden sich nur noch als Taxifahrer und Köche und so weiter. Und ich glaube, das ist, was mir immer, also auch bei meinem zweiten Buch, was ich geschrieben habe, das hatte ja auch den Titel Liebe ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält, und waren 20 Episoden aus 20 Jahren Ehe. Und diese Frage beschäftigt mich halt immer, weil ich merke, wie viele Menschen sich selber nicht ehrlich genug gegenüber sind. Und ich glaube, das ist die große Gefahr, dass man hinterher dasteht und sagt, ich habe mich entweder zu sehr aufgeopfert oder ich habe mich dem entzogen, weil ich gemerkt habe, ich kriege den Spagat nicht hin. Und ich bin jemand, der nicht, wie ich viele andere Männer kenne, bei Frauen wahrscheinlich genauso, nur ich kenne es halt aus der männlichen Sicht, die dann Männerreisen machen, mal eine Woche alleine zum Skifahren oder sonst was machen. Das mache ich nie. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich über sowas nachdenke. Ich habe jetzt auch kein großes Interesse, das zu tun, weil ich einfach total gerne bei der Familie bin. Aber ich bin jemand, der auch mal gerne alleine ist. Und alleine die Stunde zu finden, wo man mal ein Buch liest, das kommt eigentlich nicht vor. Weil man immer als Familienvater, finde ich, immer im Dienst ist und immer Dinge tut. Da ich ganz viel von zu Hause arbeite, ist es natürlich immer zu was zu tun. Und da mal rauszugehen und zu sagen, nein, ich brauche für mich ist es das Joggen zum Beispiel. Ich gehe dann einfach mal joggen und dann habe ich mal eine halbe Stunde, die ich so abschalten kann und den Kopf auf empfangsbereit für neue Ideen stelle und nicht irgendwas Konkretes tue.
Jan trifft auf seiner Reise immer wieder auf ganz viele Erinnerungen und auch auf die Frage, ob er sich selbst verloren hat. Warum, glaubst du, sind gerade die Jahre um die 50 bei vielen Menschen so unglaublich bewegend?
Also es gibt ja jetzt gerade neue Forschungen oder Erkenntnisse über die Entwicklung des Gehirns. Da ist angeblich der nächste große Schritt, das wird dann in 5 Entwicklungsstufen eingeteilt, von 1 bis 9, 9 bis 32, dann bis 66, glaube ich, und dann nochmal ab 82 soll, also habe ich gerade gestern gelesen, die kann man im MRT nachweisen, wie sich das Gehirn in diesen Schritten verändert. Aber die Hormone spielen ja trotzdem auch eine ganz große Rolle. Also was passiert in einem menschlichen Körper bei Männern und Frauen? Unterschiedlich, aber trotzdem passiert hier bei beiden etwas sehr Einschneidendes in dieser Lebensmitte, gewünschten Lebensmitte, wenn man mal von 100 glücklichen Lebensjahren ausgeht, wo man ja wirklich an diesen Punkt kommt, es gibt kein Zurück. Also man kann nicht mehr, ich kann nicht mehr Medizin studieren zum Beispiel, was ich total gerne würde, weil es mich wahnsinnig fasziniert hat, mein ganzes Leben. Aber es macht einfach keinen Sinn mehr. Ich kann niemandem mehr helfen. Keiner braucht einen Arzt, der mit 68 oder sowas promoviert hat oder fertig ist. Das heißt, die Erkenntnis dieser Endlichkeit, wenn man nicht eh schon viel drüber nachgedacht, kommt bei den meisten Menschen sicherlich spätestens dann, wenn man merkt, dieser Kippen, wie sagt man das, dieser Point of No Return, wo du einfach sagst, so jetzt bin ich einfach in dieser Situation. Und sich dann zu fragen, halt mal, habe ich auch immer die richtige Abbiegung genommen? Oder hätte ich, wie Jan im Buch, wenn ich mit meiner Jugendliebe zusammengeblieben wäre, wäre ich vielleicht an einem völlig anderen Ort gelandet? Hätte ich eine ganz andere Familie? Würde ich die Familie auch in Frage stellen oder mein Leben?
Ist ja sehr spannend, ne? Ich meine, das denkt man ja schon das ein oder andere Mal und fragt sich, wenn das jetzt anders gelaufen wäre, hätte ich den Menschen nicht getroffen zu der Zeit, wäre das dann alles überhaupt so gekommen, wie es jetzt gekommen ist? Ich finde es unglaublich spannend. Und auch bei Jan ist das so, die Jugendliebe Anja, die geistert ihm ja immer wieder durch den Kopf. Glaubst du, dass so Menschen aus der Jugend, wenn man so an früher denkt, an die Schule, dass das noch ganz viel Macht über unsere Gefühle hat? So der erste Kuss, die erste Liebe, alles das hatte man ja so in dieser Schulzeit.
Ja, natürlich. Also ich kann es natürlich nicht verallgemeinern. Ich habe so erlebt, dass es nach der Schulzeit natürlich lange nachhalte und die erste Liebe, ob die nun glücklich oder unglücklich ist, völlig dahingestellt. Aber wenn man das erste Mal dieses Gefühl dieses Verliebtseins hat, was ein anderes ist als zu den Geschwistern oder Eltern und so, dass das einen wahnsinnig prägt und einen starken Einfluss auf einen hat und gerade auch in dieser Zeit, also ich habe 10 Jahre lang vom Abitur geträumt. Wenn man sich das vorstellt, das war für mich so ein Horror, so glücklich die Schulzeit war, aber das Abi war für mich so ein Horror, dass ich 10 Jahre davon nachtschweißgebadet aufgewacht bin und dachte, ich muss irgendwem was beweisen, bis der Körper mal akzeptiert hat, es ist vorbei, ja. Also das finde ich schon beeindruckend, was da in einem Kopf und Körper und in einem Menschen einfach übrig bleibt von solchen frühen Erlebnissen.
Wie lustig auch, wenn die Kinder dann Abitur machen und man feststellt, oh mein Gott, das war früher so. Ja, also bei mir war es sehr, sehr ähnlich. Ich fand es auch, also Abitur zu machen, ich fand es unglaublich aufregend. Ich war auch heilfroh, als es dann vorbei war. Dein Roman pendelt so ein bisschen zwischen Aufbruch und Ernüchterung. Gibt es für dich so einen persönlichen Moment, wo du sagst, in deinem eigenen Leben hast du einmal alles neu kalibriert?
Also ich versuche eigentlich schon mein ganzes Leben immer jeden Tag einzeln zu sehen. Und früher natürlich habe ich gedacht, oh, in dem Alter möchte ich die und die Rolle spielen oder das geschafft haben oder so. Ich lebe wirklich immer nur von heute und morgen und gucke so, wie geht's weiter, was kann man machen. Aber in meinem Leben war die Tatsache, als ich für Kleine Haie meinen ersten Film besetzt wurde, ein dermaßen einschneidendes Erlebnis, weil es wirklich wie im Film war, dass die Wahrnehmung, also Kleider machen Leute. Und da war es halt, ich war in München, ich habe Theater gespielt und war ein völlig normaler, einfacher Junge, was ich immer noch bin. Aber die Wahrnehmung von außen hat sich von heute auf morgen um 180 Grad gedreht. Und ich habe vorher versucht, mich zu bewerben bei Agenturen, selbst bei dem staatlichen Amt da, ZBF hieß das, das war das Arbeitsamt für Schauspieler. Die haben mich immer wieder weggeschickt, weil sie gesagt haben, nein, wir stellen auf EDV um, hier stehen überall Kisten, sie können gar nicht zu uns ins Büro kommen. Und als ich die Rolle nur hatte, ich habe noch nicht mal gedreht, riefen alle möglichen an, ja, wir haben dich vorgeschlagen, es war unsere Idee, dich zu besetzen, willst du nicht zu uns in die Agentur kommen und wir kriegen Prozente und was weiß ich was. Alle kamen an und auch die Wahrnehmung der Mädchen damals, ne, das war plötzlich, du siehst, wenn du reich bist oder eben Macht hast oder irgendetwas, das macht alles sehr attraktiv und das habe ich im positivsten Sinne von heute auf morgen wirklich erlebt, was diese Tatsache, besetzt zu sein für so einen, sagen wir mal, einen prognostiziert guten Film, hat mein komplettes Leben völlig resettet und seitdem auf eine ganz andere Spur gesetzt.
Dein Roman ist ja nicht nur ernst, sondern auch humorvoll, zum Schmunzeln. Wie gelingt dieser Balanceakt zwischen Lachen und ja auch so ein bisschen Nachdenklichkeit?
Na, mir war ganz wichtig, dass ich versuchen wollte, in diesem Roman wenn ich Drehbücher schreibe oder unsere Serien, dann geht es mir immer darum, den wahrhaftigsten Ton, dass man immer denkt, ja, so funktioniert ein echtes Gespräch und nicht ein ausgedachtes, geschriebenes Gespräch, wo jede Frage beantwortet wird, sondern ich glaube, wir stellen uns gegenseitig Fragen, die werden nur zur Hälfte beantwortet, man weicht völlig vom Thema ab, man verspricht sich, all das versuche ich einzuarbeiten. Und bei dem Roman wollte ich zeigen und erzählen, dass ein Mensch, der eine klare Mission hat, ein klares Ziel verfolgt, nämlich hier eigentlich ja nur die Jugendliebe wieder zu treffen und aus der schon nicht mehr so glücklichen Ehe unter Umständen auszubrechen, dass er, obwohl er so einen entscheidenden Weg vor sich hat, diese Autofahrt in dem Fall ja nach Hannover zu dem Klassentreffen, 1000 Sachen permanent assoziativ im Kopf rumsausen und selbst in den für ihn wichtigsten Gedanken kommen totale Banalitäten in den Kopf und nehmen einen irrsinnigen Raum ein. Und er macht sich plötzlich Gedanken über einen kleinen Gnupsi auf dem Deckel von einem Pappbecher an einer Autobahntankstelle, dass dieser Gnupsi ihn in die Nase piekst, der einfach da ist aus dem Herstellungsprozess, wo er sich fragt, wie kann das sein, dass man da nicht drauf achtet, dass sowas nicht vorkommt. Und ich glaube, so ist einfach das wahre Leben, dass man, obwohl man sehr konzentriert ist, die Kapazität hat, im Gehirn permanent noch andere Sachen rumeiern zu lassen und denen auch plötzlich eine Aufmerksamkeit schenkt. Und daraus entsteht dann auch der Witz ja letztlich, glaube ich, und das ist das Tragische ja aber auch, dass diese Qualität der Großhirnrinde, die uns nun mal anders denken lässt als andere Tiere, andere Lebewesen, die ist ein Riesenluxus, weil wir deswegen Konzepte bilden können. Und sie ist unser größtes Hindernis, weil sie uns halt von aller Verbundenheit, von aller Wahrhaftigkeit und Natürlichkeit trennt. Und das fand ich spannend und das ist, glaube ich, in dem Buch drin.
Aber wenn du das so erzählst, dann muss ich ganz ehrlich sagen, du hast ja ein unglaubliches Gespür so für Alltagsbeobachtung. Setzt du dich in einen Café oder in eine Eisdiele oder wenn du im Zug sitzt, beobachtest du die Menschen oder wie kommst du da drauf?
Das tue ich ehrlich gesagt nicht bewusst. Also das nennt man, glaube ich, übersensibel oder hochsensibel, was toll ist und auch ganz doof, weil ich sehe und höre alles. Also ich kann im Restaurant, können wir uns unterhalten und ich kann trotzdem links und rechts beide Gespräche verfolgen. Und das macht mich natürlich auch ganz schnell kirre, weil ich ganz schnell so ein Overload habe. Und ich sehe auch auf der Autobahn, wenn ich 220 fahre, kann ich dir jeden Vogel, jedes Reh, jeden Fuchs sehe ich vor allen anderen aus der Familie. Die sehe ich einfach. Und so ist das, glaube ich, auch mit solchen Beobachtungen, dass mir halt sehr viele Kleinigkeiten sind mir einfach immer sehr präsent und sehr bewusst. Und ich bin auch als Mensch jemand für mich jetzt, vielleicht ist es auch eine Schauspielereigenschaft, total bewusst über meinen Körper. Nicht im Sinne von, sehe ich gut aus oder mache ich das richtig, sondern wo ist welches Körperteil? Was macht das gerade? Ja, und also ich weiß, was mein kleiner Zeh macht, wenn ich eigentlich eine Großaufnahme habe, wo der Zeh gar nicht im Bild ist. Ich weiß, wie mein Körper als Instrument arbeiten muss, um die Illusion oder den Eindruck beim Zuschauer zu haben, auszulösen, einen natürlichen Menschen zu beobachten. Und das ist natürlich eine ganz lange Auseinandersetzung, einerseits mit schauspielerischen Techniken und andererseits mit der Materie der Darstellung an sich. Und das, glaube ich, fließt dann auch hier in die Geschichten oder in meinen Blick ein. Ich habe auch als Kind, ich bin ja in einer Dunkelkammer groß geworden, sage ich immer, weil ich so viel fotografiert habe. Das heißt, ich habe auch immer sehr, sehr, sehr geframed geguckt. Also obwohl ich alles so sehe, habe ich immer den Ausschnitt, der das Bild ist sozusagen. Oder wo ist das Wichtigste, wo ich das Augenmerk drauf lenken würde, wenn ich jetzt nur einen Ausschnitt zeigen dürfte.
Und wie notierst du dir das? Hast du so ein kleines Buch dabei oder im Handy?
Nein, ich schreibe auch total impulsiv. Also ich habe ganz wenige Stichworte. Ich habe keinen einzigen Zettel irgendwo hängen. Ich habe eigentlich alles im Kopf. Manchmal muss ich mir einen Namen, wenn ich so viel mit vielen Charakteren was schreibe, da muss ich mir schon schreiben, die Oma heißt so und was weiß ich wie. Aber ich arbeite überhaupt nicht konzeptuell und ich bin auch kein guter Dramaturg, der so plotten kann und so sagt, also von A nach B, da muss das passieren und da kommt der Midpoint und dann kommt der erste Beat und der Breakpoint und dies und das. Das bin ich überhaupt nicht.
Bei Zurück zu ihr, das Buch, was du geschrieben hast, welche Figur im Roman hat dich überrascht, als du geschrieben hast? Hat sich da irgendeine Figur anders entwickelt, als du anfangs gedacht hast?
Das ist eine lustige Frage oder eine gute Frage. Ich habe mich immer wieder, also der Fluss der Geschichte hat mich immer wieder überrascht. So, also für mich total wichtig sind die Gespräche mit dem Vater, die er zwischendurch führt. Und ich erinnere, wie ich geheult habe, als ich das zweite Gespräch mit dem Vater geschrieben habe. Dann sitze ich da, mir laufen die Tränen und ich schreibe den Text, weil ich denke, wie schrecklich, wenn einem das passiert, wie dieses Verhältnis ist und wenn man dann dasteht. Ja. Und das sind Sachen, die weiß ich natürlich nicht vorher, so dass das dann so oder so läuft, sondern dann habe ich zwar eine Idee, was ich möchte, und ich hatte natürlich von Anfang an die Grundidee, was auch hinterher die Überraschung am Ende des Romans ist. Den Bogen habe ich vor mir gesehen, aber wenn ich dann schreibe, dann ist es ja so, ich höre immer ganz viel Stimmen dann. Wenn ich einen Satz schreibe, Jan sagt irgendetwas, dann während ich den schreibe, lausche ich sozusagen, also habe mein Gehirn auf empfangsbereit, wie der Vater antwortet. Ich habe eine grobe Idee, aber ich merke dann beim Schreiben, was dabei rauskommt. Und dann gehe ich da natürlich drüber und gucke, wie möchte ich das stilistisch haben oder was ist ein Konzept dahinter, dass das Gespräch dann da landet, wo ich nach so und so vielen Seiten sein möchte, damit das nicht ausufert oder lang genug ist, um dass es die Szene auch ausfüllt. Und da ist eigentlich das Tolle an diesem Beruf ja, dass ich eigentlich jeden Abend überrascht Feierabend mache sozusagen, weil ich immer denke, hätte ich nicht gedacht, was da jetzt heute passiert ist. Ja, also es ist eigentlich immer so. Es gibt aber auch Tage, da habe ich dann nur 4 Stunden aus dem Fenster geguckt, habe gemerkt, es funkt gar nichts und dann gehe ich laufen und hoffe, dass was passiert, aber es passiert auch manchmal nichts. Und dann hat man eben einen richtig blöden Arbeitstag, wo man sagt, eigentlich habe ich nicht mal einen Satz hingekriegt.
Jan stellt sich ja die Frage, habe ich was verpasst? Stellst du dir die Frage auch ab und zu, ob du was verpasst hast?
Ich mache so viel die ganze Zeit. Ich sitze nie still, ich gucke nie irgendwo so, es sei denn, ich will eigentlich schreiben und gucke aus dem Fenster, weil nichts passiert. Ich glaube nicht, dass ich was verpasst habe. Aber ich finde die Frage so gut, weil das ist, also darauf beziehe ich mich, wollte ich sagen. Es gibt ein Buch, was ich in echt gar nicht gelesen habe, von dem ich nur gehört habe, wo ich glaube, eine Autorin Menschen kurz vor ihrem Tod getroffen hat und gefragt hat, was sie bereuen oder was sie besonders hervorheben würden aus ihrem Leben. Und dass da wohl viele Menschen geantwortet haben, sie haben eigentlich nicht ihr Leben gelebt. Und allein die Vorstellung, dass solche Antworten im Raum sind, haben mich natürlich sehr inspiriert, auch dieses Buch in dieser Art zu schreiben, weil ich das unbedingt verhindern möchte, dass Menschen das am Ende ihres Lebens sagen. Weil es gibt doch nichts Schlimmeres, als man hat meiner Meinung nach nur dieses eine Leben in dieser Form. Und wenn ich das an mir vorbeiziehen lasse, weil ich Angst hatte oder zu großes Pflichtgefühl anderen gegenüber empfunden habe und mich dabei selber vernachlässige, das ist doch so tragisch. Und wenn ich mit dem Buch drei Leute oder einen schon animieren könnte, sein Leben noch mal anders in die Hand zu nehmen oder bewusster anzugucken, dann ist ja schon viel passiert.
Es gibt ja unterschiedliche Menschen. Es gibt die Kopfmenschen, es gibt die Bauchmenschen. Wie würdest du dich bezeichnen?
Also ich glaube, da, wie ich sagte, sehr impulsiv schreibe, bin ich aber auch schon auch ein Kopfmensch, der viel überlegt, was mich auch sehr genervt hat, ganz viel. Also ich habe, es war wirklich sehr lustig. Das ist jetzt ein heikles Thema, aber ich habe als Kind oft im Bett gelegen abends und habe gedacht, wenn das Leben wäre viel einfacher, wenn wir Hunger hätten. Wenn mein einziges Ziel wäre und das Ziel unserer Familie wäre, etwas zu essen zu finden und wir hätten dann etwas zu essen und dann wären wir glücklich für den Tag. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen, ja, weil natürlich wünsche ich niemandem Hunger auf dieser Welt und es gibt viel zu viel, also wir müssen alles tun, dass das nicht ist. Aber ein kindlicher Gedanke war halt so, dass ich dachte, wenn wir so ein simples Ziel hätten, dann statt dass ich mir Gedanken über die Ausdehnung des Universums mache oder was war vor dem Urknall, dachte ich, wäre ich glücklicher, wenn ich nur versuchen müsste, was zu essen zu kriegen. Das kann man jetzt einem völlig falsch auslegen. Ich hoffe, du verstehst, wie ich es meine.
Ich verstehe das. Im Grunde geht es ja um einen Antrieb, um ein Ziel, dass man aufsteht morgens und etwas tut und hinterher sagt, ich habe das erreicht und nicht immer dieses Alles und noch
genau,
viel mehr.
Genau, aber auch ein ganz simples Ziel. Ne? Hunger ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil natürlich das ganz furchtbar ist. Aber das sagte ich neulich bei einer Lesung, habe ich das auch so erklärt, dass ich das mal dachte. Und hinterher kam ein junger Mann zu mir, der da Ton machte und sagte, ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Land er sagte, dass er kam. Und ich komme aus so einer Familie. Wir hatten Hunger und wir wollten unbedingt hierher und wir wollten ganz viel haben. Und er sagt, jetzt haben wir ganz viel. Die Zeit war vorher viel schöner.
Ja, Gänsehaut. Ja, aber es ist so, ich verstehe das.
Das finde ich, hat mich so beeindruckt, weil ich dachte, da kommt einer und sagt, du völlig überfütterter Arsch, kommst an mit solchen unverschämten Unterstellungen und so. Ne? Also wenn man es richtig versteht, glaube ich, macht es schon Sinn. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass der junge Mann das sagte.
Wird Jan eine literarische Zukunft bei dir haben oder ist das jetzt so ein einmaliges Abenteuer?
Das hat mich gestern auch jemand gefragt. Gibt es einen zweiten Teil? Das Buch gibt es natürlich her, dass es einen zweiten Teil gäbe. Aber ich sitze gerade oder habe gerade angefangen, einen Thriller zu schreiben und möchte einfach dann nochmal ein ganz anderes Feld eröffnen. Aber jetzt gucken wir mal. Also vor allen Dingen möchte ich, dass er auch eine filmische Zukunft hat. Und ich würde das sehr gerne verfilmen, das Buch. Und dazu habe ich jetzt nächsten Montag die ersten Gespräche. Gucken wir mal. Also ich glaube, dass sich das sehr anbietet. Ja, also ich mache immer heute und dann gucke ich, was morgen ist. Und jetzt habe ich diesen Thriller angefangen und den will ich jetzt erstmal schreiben. Und dann gucke ich weiter.
Aber mit der filmischen Zukunft, das hätte ich dich auch noch gefragt, weil das bietet sich ja wirklich an. Wer könnte denn da die Hauptrolle spielen? Hast du schon irgendjemanden im Auge?
Nee, wenn, dann würde ich das selber machen.
Natürlich.
Habe ich das im Hinterkopf gehabt. Und jetzt ist Jan im Buch 50. Und ich werde jetzt 60, also darf man nicht mehr zu lange warten, aber zur Not mache ich ihn im Film dann eben 55 und lass mich schminken.
Wollte ich gerade sagen, es gibt ja gute Maskenbildner, ne?
Ja, das kriege ich schon.
Da geht auf jeden Fall was. Welcher Satz aus deinem Roman ist der, wo du sagst, der bedeutet mir ganz, ganz viel? Der sagt auch ganz viel aus über das Buch.
Also ein Satz, der mir vorne sehr gefällt, ist, der finde ich, den Zustand von ganz vielen Familien und Menschen in dieser Situation auf den Punkt bringen, ist, da heißt es in etwa, er rotierte oder sie rotierten um die Kinder wie viele andere vermeintlich glückliche Paare, die alles haben, nur einander nicht mehr. Das war für mich der zentrale Satz, also besser formuliert, glaube ich, im Buch, aber das ist für mich die zentrale Ausgangsposition dieser Familie, dass du denkst, ey, ihr seht doch so glücklich aus, ihr habt doch alles, aber es irgendwie passiert nichts mehr und man verliert sich im Alltag. Und ich habe ja auch eine Dokumentation vor vielen Jahren über Ehepaare gedreht und mit sehr, sehr vielen Paaren gesprochen. Und das ist halt der Punkt, den alle erwähnen. Sie bleiben im Alltag auf der Strecke. Und sich da immer wieder einzugestehen, dass ich den anderen als gegeben hinnehme, dass ich das immer wieder hinterfrage, nehme ich den eigentlich noch als eine eigenständige, völlig selbstständige Person wahr, mit eigenen Wünschen, mit eigenen Träumen, mit eigenen Gefühlen und nicht nur als ein Teil von dieser Familie, die hier funktioniert. Und sieht er mich auch noch so? Das, glaube ich, ist das ganz große Problem, dass man das Interesse aneinander verliert und nur noch rotiert und Sachen macht. Und hinten raus will ich nicht zu viel verraten, aber finde ich beeindruckend, was ich einfach so doll nachempfinden kann, ist, dass so ein kleiner Legostein am Ende die Welt bedeuten kann, weil man so viel in ein Teil, was bis dahin bedeutungslos war, und plötzlich ist es alles, weil man alles dran klammert. Und da habe ich jetzt aber keinen klaren Satz.
Aber wenn du das so sagst, dass alles sich so im Alltag verliert, wie macht ihr das in eurer Ehe? Gibt es Tipps, die du vielleicht hast für jemanden, der sagt, genau das, was Kai Wiesinger da gerade sagt, das empfinde ich auch so?
Also klar habe ich inzwischen Tipps durch diese lange Beschäftigung mit diesem Thema und auch gerade durch diese Ehe-Doku. Ich glaube, und das ist das, was wir versuchen, ist, immer miteinander zu reden, sobald das Bedürfnis da ist und nicht Sachen aufzustauen und dieses immer wieder das Interesse an dem anderen aufzuwecken, ja, auch wenn das einschläft, wenn man sagt, der oder die macht ja sowieso immer das oder die ist immer so, dass man immer neugierig auf den anderen bleibt. Und ich glaube, in dem Moment, wo man aufhört, miteinander zu reden und sich füreinander zu interessieren, ist vorbei. Wenn man nur noch funktioniert und wenn Gewohnheit das Ruder übernommen hat, dann ist, glaube ich, hat man kaum eine Chance, da heile rauszukommen, weil irgendwann kommen die Bedürfnisse, so wie bei Jan zu Anfang, wo man sagt, so, jetzt ist einfach der Punkt da, jetzt ist die Einladung zum Klassentreffen, jetzt ist die Erinnerung an die Jugendliebe und ich habe einfach wahrscheinlich die falsche Abbiegung genommen und das kann ich jetzt noch gerade richten. Irgendwann ist es zu spät, also fahre ich jetzt hin und versuche nochmal von vorne.
Ein ganz tolles Buch und wenn Sie Lust haben, es zu lesen, Sie können es kaufen. Kai Wiesinger und sein Roman Zurück zu ihr, was zählt im Leben wirklich? Eine Geschichte über Liebe, über Zweifel und die Kunst, sich selbst neu zu begegnen. Und es ist ab sofort erhältlich und mehr Lesetipps finden Sie natürlich bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Und ich bedanke mich ganz herzlich, Kai, dass du hier gewesen bist.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Mit Martina Gielitzer einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Gleich nehmen wir Sie mit ins Einbecker Stadtmuseum. The Talking Dead, wenn Tote sprechen könnten, so heißt eine neue Ausstellung. Schüler der Goetheschule Einbeck haben sich in einem Geschichtsseminarfach intensiv mit 7 Einbecker Persönlichkeiten der letzten 150 Jahre befasst. Dann machen wir Lust auf die Konzertreihe Night of the Proms, die jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit einen spannenden Mix aus Klassik, Rock und Pop in ganz Deutschland liefert. Und es geht nach Bad Gandersheim im Landkreis Northeim. Dort wird der älteste Literaturpreis Deutschlands für Autorinnen vergeben und dieser soll jetzt überarbeitet werden. Wie genau? Wir haben nachgefragt. Schön, dass Sie dabei sind. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. The Talking Dead, wenn Tote sprechen könnten. So heißt eine Ausstellung, die am letzten Freitag im Einbecker Stadtmuseum bei vollem Haus eröffnet wurde. Eine Gruppe Schülerinnen und Schüler der Goetheschule Einbeck hat sich in einem Geschichtsseminarfach intensiv und detailliert und über gut anderthalb Jahre mit 7 Persönlichkeiten der letzten 150 Jahre, die Einbeck geprägt haben, befasst. Sibylle Kölmel hat die Schüler für uns besucht.
Antonia Weber steht vor einer Glasvitrine, in der neben Fotos und Texten auch Zirkuskleidung ausgestellt ist. Die Abiturientin hat hier das Leben der Einbecker Zirkusdirektorin Margarete Kreiser detailliert aufgearbeitet.
In meiner Facharbeit habe ich auch darüber geschrieben, dass sie halt als Frau im 20. Jahrhundert ja den Zirkus geleitet hat, was ja sehr unüblich war. Und dass sie halt trotzdem das alles durch verschiedene Sachen, die passiert sind, geschafft hat. Also dass auch im Krieg ist sie da oben gereist, Zirkus war zerstört und so. Und sie hat trotzdem den Zirkus sehr berühmt gemacht.
Ihre Mitschülerin Anna Mann hat sich mit Walter Poser beschäftigt, dessen Teppichunternehmen einen großen Einfluss auf die Wirtschaftsgeschichte der Stadt Einbeck hatte.
Und ich bin da ursprünglich drauf gekommen, weil meine Oma da mal gearbeitet hat.
Und ich war fasziniert davon, weil sie mir halt erzählt hat, dass der quasi so ein sehr sozialer Mensch war. Und dann dachte ich mir, schaue ich mir das mal genauer an.
Erzählt die Schülerin.
Und naja, dann bin ich halt tiefer in seine Biografie quasi so eingetaucht. Und ich fand seine Lebensgeschichte einfach spannend, wie er halt aus dem Osten hierher gekommen ist. Und dann, dass er überhaupt mit Teppichen angefangen hat. Und ich fand das ganz cool, weil es mal was anderes war.
Gemeinsam mit dem Stadtarchiv und dem Stadtmuseum haben Antonia, Anna und 10 weitere Schülerinnen und Schüler zu 7 Einbecker-Persönlichkeiten, Artisten, Politiker, Handwerker, Künstler, Lebensgeschichten und Fundstücke zu einer interessanten und feinen Sonderausstellung zusammengetragen. Auf Friedhöfen haben sie sich einen Grabstein ausgesucht
oder wussten schon, welche Biografie wir machen wollen und haben uns dann mit einer Person besonders gut beschäftigt und darüber dann schließlich die Facharbeit geschrieben,
erzählt die Schülerin Merle Schrader bei der Eröffnung.
Und im zweiten Semester haben wir dann angefangen, auch schon für die Ausstellung ein bisschen zu planen.
Und Imke Weichert, die Museumspädagogin des Einbecker Stadtmuseums, erinnert sich vor den zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besuchern.
Ich kenne euch ja nicht so sehr lange und am Anfang wart ihr so ein bisschen irritiert. Leerer Raum, ein bisschen chaotisch, leere Vitrinen. Dann teilen wir das auf. Und ihr seid zunehmend reingerutscht in dieses ganze Thema. Und gerade in der intensivsten, wie sie es gehört, in der intensivsten letzten Zuspitzung vor der Ausstellungseröffnung, habt ihr echt nochmal Gas gegeben und tolle Ideen beigesteuert.
Es sind auch viele ältere Einbäcker und Einbäckerinnen zur Eröffnung gekommen.
Ich finde das toll, wie die Schüler das aufgearbeitet haben. Muss ich wirklich sagen, das ist eine tolle Sache.
Einige der hier beschriebenen Menschen hat sie noch persönlich gekannt.
Zum Beispiel den Luther Obanczek, den kannte ich. Das war auch gleichzeitig der Anwalt meiner Eltern. Bendo hatte ich eben von gehört. Danach ist auch die Bahnhofstraße umbenannt worden, was ich nicht so gut fand. Und dann natürlich Frau Kreiser, die habe ich noch in Erinnerung, wie die im Zirkus war und dann auftrat. Die hat ja bis 1970, glaube ich, oder bis 69 hat sie den Zirkus geleitet. Ich bin Jahrgang 45.
Für Antonia Weber, die Schülerin, die sich mit der berühmten Einbecker Zirkusdirektorin Margarete Kreiser befasst hat, ist diese ein Vorbild. Als Frau in einer Männerdomäne erfolgreich zu sein.
Ja, ich habe schon noch gedacht, das ist ja so, dass damals auch schon das schwieriger war und dass sie das auch geschafft hat. Das heißt, jetzt kann man das recht eigentlich alles schaffen.
Gemeinsam mit Ihnen geht's durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Seit 1994 präsentiert die Konzertreihe Night of the Proms alljährlich in der Vorweihnachtszeit einen ganz spannenden Mix. Klassik ist dabei, Rock und Pop und das in stets ausverkauften Hallen in ganz Deutschland. NDR 1 Niedersachsen präsentiert dieses außergewöhnliche Event auch in diesem Jahr in Hannover. Am kommenden Donnerstag, 4. Dezember, da werden unter anderem Schockrocker Alice Cooper, Soulsängerin Joss Stone, Michael Schulte, Vanessa Amorosi aus Australien, Mature von Ultravox mit großem Chor und Orchester in der ZAG-Arena auftreten. Uli Kniep durfte die Show bereits bei der Premiere in Mannheim erleben und verrät uns mal, was uns im Norden so alles erwartet.
Good evening, everybody! How are you feeling?
Und wieder ist es soweit. Die Night of the Proms präsentiert schon vor den Feiertagen eine überraschende Vielfalt an Musikstilen, die trotz aller Unterschiede harmonieren. Rund 150.000 Zuschauer werden auch in diesem Jahr die Show auf ihrem Weg quer durch Deutschland und Belgien verfolgen. Und diesmal bietet die Besetzungsliste eine Top-Qualität wie selten zuvor. Vom dänischen Perkussionsduo Safri über den norddeutschen ESC-Star Michael Schulte bis zur Synthie-Pop-Ikone Mature reicht die Palette des Pop-Angebots. Mature, einst Kopf der Gruppe Ultravox, präsentiert mit Chor und Orchester im Rücken eine umwerfende Version des Welthits Vienna und ist selber begeistert.
When you play it with an orchestra, there is a huge power to it.
Es ist immer ein großartiges Erlebnis, die Songs mit einem Orchester von diesem Kaliber präsentieren zu können. Als Künstler hat man nicht oft die Gelegenheit, sein Werk so zu spielen.
It's always a real pleasure. Performing your songs with an orchestra, especially an orchestra of this caliber.
Musik Das Antwerp Philharmonic Orchestra unter der Leitung der brasilianischen Dirigentin Maestra Alexandra Arietje spielt viel mehr als nur eine begleitende Rolle. Die klassischen Einlagen wie Offenbachs Barcarole werden vom Publikum genauso begeistert aufgenommen wie der Soul der englischen Sängerin Joss Stone, die verblüfft war von der Toleranz der Fans.
Tonight you saw people dancing in the aisles to the classical music. I've never seen that before.
Das Publikum tanzt Walzer in den Gängen zwischen den Stuhlreihen und als ich das sah, dachte ich zunächst, dann werden die Leute meine Musik vielleicht nicht mögen. Aber das Gegenteil ist der Fall.
And when they were dancing, I was like, oh, they're not going to like anything else that we have to bring. But they did. They liked all of it. So it's very unique.
Eine Wiederholungstäterin ist Vanessa Amorosi aus Australien. Sie ist schon im vergangenen Jahr zusammen mit Dave Stewart von den Eurythmics aufgetreten. Nun interpretiert sie Klassiker wie den Doors-Song Light My Fire im Stile von Shirley Bassey und sie hat die Ehre, die Hymne der Night of the Proms zu singen, Music vom verstorbenen Kollegen John Miles. Top-Act der an Höhepunkten reichen, knapp dreistündigen Show ist ohne Zweifel Rockstar Alice Cooper aus Detroit. Er zelebriert mit ungebrochener Energie einige seiner größten Hits und wird auf der Tour begleitet von seiner Frau Cheryl, mit der er seit 50 Jahren verheiratet ist und die sogar einen Part auf der Bühne spielt, der hier aber nicht detailliert verraten werden soll.
On Only Women Bleed, she does the dance with me. Cheryl's in the show.
Wenn ich auf Tour gehe, lasse ich sie nie zurück. Ich bringe Cheryl immer mit und sie ist besser als jede andere Tänzerin, die ich engagieren könnte für unsere Show.
She's better than anybody I've ever seen.
Only women bleed. Only women bleed.
So werden auch in dieser Adventszeit so unterschiedliche Komponisten wie Smetana und Cooper miteinander und erfolgreich kombiniert und alles unter dem Motto Come Together.
Ich freue mich, dass Sie hier bei uns sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel. Die kleine Stadt Bad Gandersheim im Landkreis Northeim ist für ihre Domfestspiele bekannt. Dass hier aber auch der älteste Literaturpreis Deutschlands für Autorinnen vergeben wird, das wissen die meisten gar nicht. Das soll jetzt mit einer überarbeiteten Version dieses Preises geändert werden. Mara Weiß-Kittel weiß mehr.
Früher gab es eine Preisverleihung auf der Frankfurter Buchmesse, heute auf dem Klostergut Brunshausen. Der Roswitha-Preis aus Bad Gandersheim ist in den letzten Jahren ein wenig in Vergessenheit geraten. Benannt ist er nach Roswitha von Gandersheim, der ersten deutschen Dichterin. In ihrer Tradition wird er seit 1973 an herausragende Autorinnen verliehen und ist damit der älteste deutsche Literaturpreis für Frauen. Jetzt soll der Preis wieder groß rauskommen. Geplant ist eine Dotierung mit 20.000 statt 5.000 Euro. Dafür wird er nur alle 2 Jahre verliehen. Gilbert Vogt, einer der Mitinitiatoren der Neuauflage, erzählt, wie die Idee entstand.
Eigentlich aus einem privaten Treffen heraus, wo sich zufälligerweise ergeben hat, dass es viele Personen gibt, die mit der optischen Kleinwüchsigkeit des Preises nicht zufrieden waren und gesagt haben, da müsste man etwas tun, um den Preis wieder optimal wahrnehmbar zu machen. Aus dieser Idee vor ungefähr 2 Jahren ist dann die Initiative entstanden, mehrerer Personen dieses Literaturhaus zu gründen.
Das Literaturhaus soll im Zusammenhang mit dem Roswitha-Preis aufgebaut werden und somit für ein verbessertes Literaturangebot sorgen. Das soll nicht nur das kulturelle Angebot in Bad Gandersheim stärken, sondern auch in der Region darüber hinaus.
Also nicht nur die Bad Gandersheimer sollen wissen, dass wir einen Literaturpreis haben und ihn wieder besser wahrnehmen, sondern insbesondere die größere Region auch, weil wir glauben, wir haben damit etwas auch anzubieten. Denn über den reinen Preis hinaus, der sozusagen der Leuchtturm ist für das Literaturhaus, wollen wir auch weitere Literaturveranstaltungen anbieten, Lesungen, Diskussionsveranstaltungen und dergleichen, um Gandersheim als Literaturort besser zu vermarkten.
Geplant ist eine Kooperation mit dem Göttinger Literaturherbst. Vertreter sitzen auch im Vorstand des neu gegründeten Vereins für das Gandersheimer Literaturhaus. Die Organisatoren aus Bad Gandersheim wollen von dem Erfahrungsschatz und dem Netzwerk der Göttinger profitieren. Die wiederum wollen ihr Programm mehr in die Region tragen. Außerdem hat der Göttinger Literaturherbst keinen eigenen historisch fundierten Literaturpreis, ist somit auch am Überleben des Roswitha-Preises interessiert. Auch diese Gandersheimer Bürger begrüßen die Neuauflage und hoffen auf neuen kulturellen Wind in der Region.
Also Bad Gandersheim kann es gebrauchen, irgendwie wieder ein bisschen in die Schlagzeilen zu kommen, dass man über die Stadt auch redet und die Kultur hier. Das ist alles ein bisschen runtergefahren in den letzten Jahren.
Grundsätzlich finde ich das eine gute Idee. Ich glaube, die alte Form oder der Literaturpreis ist ja schon, sage ich mal, ein renommierter Preis, der aber gerade in der öffentlichen Wahrnehmung auch hier regional ein bisschen untergegangen ist. Deswegen ist, denke ich, eine neue Organisation sehr sinnvoll.
Die Preisträgerinnen nehmen nach ihrem Gewinn oft an mehreren Literaturveranstaltungen in Bad Gandersheim teil und präsentieren ihre Werke. Das soll sich auch in Zukunft nicht ändern. Ihre Bücher werden dann in der örtlichen Buchhandlung vorgestellt. Inhaberin Gitta Wiese-Günther freut es, dass dem Preis wieder mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. Sie sieht in dem Preis auch die Möglichkeit, die besondere historische Rolle von Roswitha von Gandersheim bekannter zu machen.
Literatur weiter zu betonen und zu stärken, hier gerade in Bad Gandersheim, ist sehr wichtig, weil unsere Galionsfigur Roswitha von Gandersheim, also als erste deutsche Dichterin, ist eigentlich so gut wie gar nicht richtig bekannt.
Auch die Organisatoren sehen hier eine Möglichkeit, der etwas in die Tage gekommenen Kurstadt wieder einen neuen touristischen Aufschwung zu verleihen. Der Preis soll weiterhin in Bad Gandersheim verliehen werden, um die regionalen Wurzeln zu wahren. Trotzdem soll er aber in Zukunft auch wieder präsenter auf den großen deutschen Büchermessen sein, um ihn wieder bekannter zu machen, damit wieder mehr Literatur nach Bad Gandersheim kommt.
Der Dienstagabend hier bei NDR1 Niedersachsen im Kulturspiegel und eine Stunde, so schnell geht sie dann auch vorbei. Es hat wieder ganz viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf kommenden Dienstag, da hören wir uns dann wieder. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen traumhaft schönen Abend hier bei NDR1 Niedersachsen. Ich sage Tschüss. Am Mikrofon war für Sie Martina Gielitzer.